Deutschlandfunk, Information und Musik.
Bundesweite Razzien, beschlagnahmte Konten und eine abgeschaltete Internetseite. In der vergangenen Woche ging die Generalstaatsanwaltschaft in München in bislang nicht gekannter Rigorosität gegen Aktivisten der Klimaschutzorganisation Letzte Generation vor. Es ging um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ein Nebeneffekt der Aktion: Die Letzte Generation verzeichnete eine wahre Flut an Spenden und sie zog sogar die Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen auf sich. Am vergangenen Freitag mahnte der UN-Generalsekretär das, so der Wortlaut seines Sprechers, dass die moralische Stimme junger Menschen geschützt werden müsse. Breiter kann die Distanz nicht sein. Ich habe den Sozialwissenschaftler Vincent August vor der Sendung gefragt. Auf der einen Seite die schützenswerte moralische Stimme, auf der anderen Seite eine Vereinigung von Kriminellen. Ist das ein Konflikt, über den sich jemals eine Brücke spannen lässt?
Ja, das sieht auf den ersten Blick natürlich so aus, wenn man gewissermaßen die Gegenposition gegenüberstellt. Darüber übersieht man dann aber eben auch schnell, dass sich dazwischen eine ganze Menge, mehrere Ebenen und auch Grauschattierungen sozusagen abbilden lassen. Zum einen ist die Klimabewegung in sich natürlich heterogen mit unterschiedlichen Akteuren und auch unterschiedlichen Strategien. Und auch die Gegenspieler haben natürlich unterschiedliche Abstufungen sozusagen, die man sich angucken kann. Und dazu kommt, dass sie natürlich alle auch nochmal vor einem Publikum agieren, das sie beobachtet und auch auf sie reagiert, das selbst nicht so stark in diese beiden Lager zerfällt. Das Konfliktgeschehen ist also insgesamt komplexer und vielschichtiger und man ist gewissermaßen gut beraten, diese Vielschichtigkeit auch in den Blick zu nehmen.
Sie erforschen ja Konflikte rund um ökologische Fragen, wozu ja der Klimaschutz zählt. Aber zur Einordnung, was unterscheidet Konflikte um ökologische Fragen von anderen? Die gibt es ja auch zuhauf. Also nehmen wir Migration oder Identitätspolitik oder Postkolonialismus oder Genderpolitik. Ganz unvollständige Liste. Sind Konflikte um ökologische Fragen anders?
Also ja und nein, kann man sagen. Erstmal kann man, glaube ich, grundsätzlich beobachten, dass wir im Moment unter den vielen, vielen Konflikten, die es in Gesellschaften immer und beständig gibt, auch eine Reihe von Konflikten haben, die eine besondere Qualität haben, weil sie immer wieder aufploppen und in denen gewissermaßen die moderne Gesellschaft mit ihrer eigenen Arbeitsweise konfrontiert wird, mit den Folgen ihres eigenen Arbeitens. Das sind eben so Themen wie: die moderne Gesellschaft war eben eine patriarchalische Gesellschaft und diskutiert daher jetzt verstärkt über die Fragen von Gleichstellung, Genderfragen. Und die ökologischen Konflikte gehören mit in diese Reihe, insofern die moderne Gesellschaft ganz zentral eine industrielle Gesellschaft gewesen ist und auch immer noch ist. Und wir jetzt aber gewissermaßen mit den Folgen und auch Folgeschäden dieser industriellen Gesellschaft konfrontiert werden. Also man kann sagen, die Art der Ressourcennutzung, wie wir sie betrieben haben und wie wir sie kennen, wird gewissermaßen zur Gefahr für diese Gesellschaft. Daraus folgt nun wiederum, dass es hier nicht mehr nur noch um enge Sachfragen geht, wie das vielleicht auch in früheren Umweltkonflikten oft der Fall gewesen ist, sondern ums Ganze und auch um den Status und die Institutionenordnung der Gesellschaft, sodass das niemanden mehr kalt lässt. Das ist auch daran gekoppelt, dass natürlich mit dieser industriellen Gesellschaft auch bestimmte Erzählungen, die emotional aufgeladen sind, was erstrebenswert ist, was ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft ist, verbunden sind. Also etwa in Deutschland ganz häufig der Bezug aufs Auto oder auch so Vorstellungen vom Kohlekumpel. Und sozusagen diese Dinge, die immer als gut und richtig und wertvoll gegolten haben, verlieren jetzt ihre Selbstverständlichkeit und werden in Frage gestellt. Und das erzeugt dann auch einen Rechtfertigungsdruck, den viele Leute halt eben nicht mehr kalt lässt.
Und das, was Sie beschreiben, ist auch eine Erklärung dafür, dass sehr viel an diesem Konflikt mit so viel Emotionalität geführt wird?
Ja, das ist sicherlich ein Teil der Erklärung dafür, dass es mit so viel Emotionalität geführt wird und auch mit so viel Engagement sozusagen geführt wird von verschiedenen Seiten. Und dazu kommt, dass es natürlich keine stark routinisierte oder regulierte Form der Konfliktaustragung dafür gibt. Also so, wie wir das für Tarifverhandlungen zum Beispiel kennen, aber eben auch erst im Prinzip seit 1945.
Wie ist denn Ihre Beobachtung oder Ihre Einschätzung zur Frage, wenn wir schon dabei sind, zu fragen, wie dieser Konflikt ausgetragen wird. Es gibt ja auch Stimmen in Deutschland, die sehen in den Maßnahmen der letzten Generation eine Art grüner RAF, was die Ungesetzlichkeit angeht, was die Bereitschaft zum Regelbruch angeht. Sehen Sie da Schnittmengen?
Also der Vorwurf oder die Vorstellung, dass die letzte Generation eine grüne RAF wäre, ist auf Basis der Protestform ganz klar überzogen. Man müsste sozusagen eher gucken, dass es selbst eine Strategie innerhalb des Konfliktes darstellt, diesen Konflikt in einer bestimmten Weise sozusagen zu interpretieren, nämlich in dem Sinne, dass es hier im Grunde eine Gefahr der guten Ordnung, der guten staatlichen Ordnung gibt, die man verteidigen müsse und wo man sich dann gewissermaßen auch als Retter oder Verteidiger der guten Ordnung darstellen kann. Man verschiebt dann sozusagen das Thema des Konfliktes weg vom Klima und hin auf die Frage Stabilität der guten Ordnung.
Ist das für Sie denn eine unberechtigte Frage?
Also prinzipiell ist das erstmal das, was wir im Konflikt beobachten können. Ausgehend von den Protestformen, die wir beobachten können bei der letzten Generation, ist jedenfalls diese starke Betonung, die damit einhergeht, dass es eine grüne RAF wäre, eindeutig überzogen und es besteht sozusagen keine in dieser Weise ausgeprägten Gefahr. Das kann man sich an den Protestformen eigentlich ganz gut angucken. Sie sind natürlich deutlich konfrontativer, als es etwa bei Fridays for Future der Fall gewesen ist. Und sie greifen in die Routinen und Abläufe ein, was die Leute, die ohnehin schon unter Stress stehen, noch mehr stresst und dann auch nervt. Wirklich stark radikal sind die gängigen Protestformen der letzten Generation aber eigentlich nicht, wenn man sich mal das Repertoire vor Augen führt, das möglich wäre.
Und um die überspitzte Befürchtung dennoch anzusprechen, mit dem Kleben fängt es an, mit dem Bomben hört es auf. Diese These wird ja in den Raum gestellt. Das ist auch für Sie überzeichnet?
Ja, das ist sicherlich überzeichnet. Man kann eine solche Eskalationsdynamik im Moment nicht ausmachen. Dafür gibt es jedenfalls erstmal keine konkreten Anzeichen, die man öffentlich beobachten könnte.
Wenn Sie sagen, hinter der Positionierung zu den Forderungen der letzten Generation stehen sehr grundsätzliche Fragen, wie ein großer Transformationsprozess vonstatten gehen kann, ob dieser Transformationsprozess überhaupt bejaht wird, führen vor diesem Hintergrund die Proteste der letzten Generation eher zu einer Bereitschaft zum Umdenken oder provozieren Sie genau das Gegenteil? Also fördern Sie die Debatte oder radikalisieren Sie sie?
Das ist immer eine gute Frage, wie die einzelnen Protestformen wirken. Auch da kann man erstmal darauf verweisen, dass die einzelne Protestform nicht unbedingt einen unmittelbaren Effekt hat, sondern dass man sich das wiederum als ein Gefüge angucken muss, in dem komplexe, aber oft auch widersprüchliche Effekte entstehen. Also zum einen, was man durchaus gut beschreiben kann, ist, dass die Aktion, die Protestform der letzten Generation erstmal recht erfolgreich damit gewesen sind, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Über dieses Agenda-Setting, das ist erstmal relativ erfolgreich. Gleichzeitig hat man dann natürlich den Effekt, dass man beobachtet, diese radikalen Maßnahmen werden weitgehend abgelehnt. Auf der anderen Seite wiederum gibt es inzwischen erste Studien, die zeigen, dass selbst radikale Aktionen nicht dazu führen, dass die Bereitschaft zu Umweltbewusstsein eingeschränkt wird, sondern eher im Gegenteil sogar das Umweltbewusstsein und die Bereitschaft auch zu persönlichem Engagement erhöhen. Und ein vierter Punkt wäre, dass es so etwas gibt wie den Effekt der radikalen Flanke, also dass gerade die moderaten Teile der Bewegung davon profitieren, dass die eher konfrontativeren Teile der Bewegung delegitimiert werden. Also zum Beispiel, weil sie jetzt als diejenigen erscheinen, mit denen man reden kann, mit denen man zusammenarbeiten kann oder sogar muss, um seine eigene Legitimität wiederherzustellen. Man hat es hier mit paradoxen Effekten zu tun. Und diese Unsicherheit, die immer auch etwas unbefriedigend ist, muss die Gesellschaft gewissermaßen auch aushalten.
Also ganz sicher muss eine Demokratie ja auch Konflikte aushalten, das ist unstrittig. Aber kann es eine Konflikttiefe geben, die dann auch demokratiegefährdende Dimensionen hat? Und sehen Sie dieses Potenzial in der Kontroverse über den Klimaschutz?
Also grundsätzlich kann es natürlich Konflikttiefen geben, die Demokratie gefährdend sind und die auch nicht akzeptiert werden müssen von Demokratien. Die RAF wäre ja so ein Beispiel, wo ganz klare Grenzen liegen, die auch überschritten worden sind. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass eine andere Gefahr sozusagen von Konflikten ja auch darin besteht, wenn sie nicht bearbeitet werden. Und dann kommt es unter Umständen dazu, dass es eine Desillusionierung und auch eine Abkehr von der Politik und dem politischen System gibt, weil es nicht in der Lage ist, bestimmte Konfliktlinien und Konfliktlagen produktiv zu verarbeiten. Und das muss man, glaube ich, im Moment sehr viel stärker auch im Blick haben als die immer wieder aufgerufene Gefahr einer Polarisierung oder Spaltung der Gesellschaft. Grundsätzlich kann die Politik aber natürlich eine stärkere Problemlösungskapazität auch an den Tag legen, als sie das im Moment zum Beispiel beim Klima-Event auch tut. Also eine Option, die bestünde ja auch darin, sozusagen effektivere Klimapolitik zu betreiben und damit, sozusagen rein aus der konflikttheoretischen Perspektive gesprochen, und damit Unterstützung zu generieren in den moderateren Teilen und gewissermaßen die radikaleren Teile der Klimabewegung weiter zu marginalisieren. Damit hätte man im Prinzip auch eine grundsätzliche Transformation dieses Konfliktes geschaffen und ihn wahrscheinlich erstmal auch zu gewissen Teilen entschärft.
Vincent August war das. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Ökologische Konflikte am Institut für Sozialwissenschaften der HU Berlin.